Ja, liebe Geschwister, für Millionen Europäer ist der Sunday nur der Fun Day. Da macht man mal einen Ausflug, da macht man Sport, da sucht man sein Vergnügen, da grillt man nochmal, solange es noch geht. Und ich bin so dankbar, dass für uns der Sonntag der Sinntag ist. Der Tag, der unserem Leben überhaupt den Sinn gibt. Denn wir sind geschaffen zu Gottes Ehre. Darum sind wir auch heute Morgen hier. Wir möchten Gott ehren und von ihm lernen, ihm gezielter nachfolgen. Und dazu soll auch jetzt die Botschaft verhelfen. Noch etwas zum Thema, was bedeutet dir die Bibel in deinem Leben? Wir haben gestern schon gehört, der absolute Ausreißer-Psalm, der allerlängste Psalm und auch das allerlängste Kapitel der Bibel, das ist Psalm 119. Und ich möchte heute Morgen eine kurze Botschaft bringen zu Psalm 119 und das könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Es müsste ja so ziemlich die Mitte der Bibel sein in unseren Ausgaben. Und jetzt wäre meine erste Frage an euch. Wer ist der Verfasser dieses Psalms? Ein gläubiger Mann, ja, wir grenzen so langsam ein, ja. Ja, denn niemand so eine gute Studienbibel, wo schon drin steht. Also man weiß es nicht. Es steht nicht im Vorspann, im Vorwort, ein Psalm Davids, ein Psalm Asafs, ein Psalm Moses, sondern es bleibt irgendwie im Dunkel. Aber wir haben ein paar Hinweise. Vielleicht lässt sich was ableiten aus Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Vielleicht sagt er sich das nochmal selber. Vielleicht ist er ein sehr junger Mann. Und es gibt noch einen anderen Hinweis, der das sehr unterstützt, nämlich der Vers 100. Schlag den mal auf, Psalm 119, Vers 100. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. Offenbar ist der Autor, der Dichter, jung. Also hier die Auflösung. Der Autor gehört mehr hier zur ganz linken Fraktion. Er ist noch Grünling, noch jung. Aber weil er Gottes Vorschriften hat, hat er mehr Weisheit als so mancher Alte. Er ist so irgendwas zwischen 9 und 99, aber schon als junger Mensch hat er eine enge Bindung an Gottes Wort. Und noch was finden wir von diesem Verfasser im Psalm 119. Er sagt nämlich an diversen Stellen, exemplarisch Psalm 119, Vers 47, ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe. 97 sagt er das ganz ähnlich. Ich liebe dein Wort. Vers 113, ich liebe dein Wort. 127, ich liebe es. 140, ich liebe es. Wir sind das nur noch gewohnt, in Bezug auf McDonald's zu sagen. Oder vielleicht auf unsere Verlobte, die hier sitzt. Ich liebe dich. Aber kannst du sagen, ich liebe wirklich die Bibel? Ich liebe dieses Wort Gottes. Es bedeutet mir sehr viel. Also er ist nicht nur interessiert am Wort Gottes, aufgeschlossen, sondern er ist wirklich begeistert von Gottes Wort. Ich liebe es. Und diese Staffette von Liebesbekundungen, 10 Stück in diesem Psalm, endet mit Psalm 119, Vers 167. Dann setzt er noch ein Krönchen auf. Er sagt nämlich, meine Seele hat deine Zeugnisse bewahrt und ich liebe sie sehr. Wie eine gute Ehe. Je länger man dieses Gegenüber liebt, umso mehr wird man es lieben. Er liebt Gottes Wort sehr. Eigentlich ist das meine Absicht an diesem Wochenende, dass ihr mehr vermutet hinter dem, was uns Gott in der Bibel mitgeteilt hat. lass mich doch die Schätze erkennen, die Wunder an deinem Wort. So sollten wir öfter auch privat beten. Und dann ist noch was ganz Besonderes an diesem Psalm, nämlich, wenn ihr mal schaut, manche von euch haben vielleicht eine Schlachterbibel, diese Ausgabe 2000, da seht ihr so alle paar Textblöcke einen kleinen hebräischen Buchstaben abgedruckt. Hat jemand so eine Ausgabe hier? Ja, sehr gut. Auch in der Wortbrotbibel aus Schoppen ist das genauso drin, beim Simon. Ja. Denn dieser Psalm, der ist äußerst kunstvoll aufgebaut. Weil Liebe macht erfinderisch. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann erfindest du Kosenamen oder Metaphern für dein Gegenüber. Vergleiche. Und hier findet auch in diesem Psalm ein Gefühl, ein Empfinden von jemandem Ausdruck. Und er kann gar nicht, er muss Papiere, Seiten füllen in immer neuen Wendungen. Ganz bildhafte Ausdrücke, was Gottes Wort ihm bedeutet. Und er hangelt sich in 22 Strophen entlang am hebräischen Alphabet. Hier. Seine erste Strophe textet er alles anfangend mit A, was er aussagen will. Jede Zeile beginnt mit dem Aleph. Und genauso bei der zweiten Strophe. Er beginnt mit dem B, mit dem Bet, und textet so, dass alles mit B anfängt und irgendwie auch noch sprachlich sehr schön, hinreißend. Also hier hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Richtig viel. Leider ist es so, dass in unseren Tagen die Bibel ein Steinbruch ist oder eine Abrissstelle. Es wird fast nichts mehr davon übrig gelassen. Wenn wir uns die moderne Theologie angucken, die evangelische Theologie insbesondere, man glaubt nicht mehr an die Verfasserschaften von Mose, Jesaja, Daniel, auch im Neuen Testament, alles wird wegdiskutiert und die einzelnen Menschen basteln sich ihre eigene Glaubensüberzeugung, das, was ihnen passt, das nehmen sie. Und auch noch Versatzstücke aus dem Islam, aus dem Buddhismus, aus der Esoterik und das ist dann mein Glaube. Aber dieser Psalmschreiber, er sagt, Gottes Wort, das ist für mich meine Richtschnur, das ist meine Weisheit, das ist mein Elixier, davon lebe ich. Der Jesus hat in Matthäus 5, Vers 18 gesagt, zu Beginn der Bergpredigt, und das ist ja seine Regierungserklärung, seine Antrittsrede als kommender König, Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und auch noch Lukas 16, Vers 17. Es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Das hat unser Herr behauptet. Das offenbarte Wort Gottes, die Bibel, wie wir sie über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende empfangen haben, sie wird stabiler sein als unser Kosmos, als das kosmische Gefüge. Es ist leichter, dass der Himmel oder die Erde vergehen, als dass ein Jota des Gesetzes wegfalle. Und deshalb, mach an der Bibel keine Abstriche. Denn es wird kein Strichlein davon vergehen. Jetzt vielleicht noch interessant, Folgendes zu sehen. Wenn man das hebräische Alphabet sich anschaut, dann gibt es einen Buchstaben, der fällt sehr aus der Reihe. Die meisten sind schon so plakative Lettern, aber es gibt einen Buchstaben, dieses J oder Jota, das ist winzig. Nämlich, es ist so klein wie ein Fliegenbein. Hier ein bisschen dick aufgetragen. Das ist einfach so ein Häkchen, so wie ein Apostroph. Und das meint der Jesus hier. Es wird nicht ein Strichlein fallen. Ich werde über diesem Wort wachen. Es ist eine unaufgebbare Kostbarkeit. Kein Strichlein wird fallen, er wird der Himmel fallen. Und ich möchte jetzt aus diesem ellenlangen Psalm nur einen Vers herausnehmen und den wollen wir heute Morgen betrachten. 119, Vers 105, wahrscheinlich auch der bekannteste Vers aus diesem Psalm. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und meines Pfades Licht. Oder Luther sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dazu eine kleine Vorbemerkung. Damals im Nahen Osten, im Orient, es gab noch keine Straßenlaternen, auch noch keine Handys mit Taschenlampe drin. Es gab eigentlich nur Leuchten, Öllampen. In den armen Häusern waren es Tonleuchten, Tonlampen mit Olivenöl. In den besseren Häusern waren sie aus Bronze, metallene Leuchter, vielleicht dann auf so einem großen Leuchter aufgepflanzt. Und vielleicht könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen, jetzt müsste es hier drin dunkel sein. In Israel sah es so aus, in den Häusern, aber man sieht ja rein gar nichts. Könnt ihr mal kurz das Licht ausmachen, damit ihr das Feeling dafür kriegt? Oder ihr müsst einfach mal die Augen zumachen. So langsam, seht ihr, da hinten liegen ein paar Brotfladen, da steht ein Krug und so weiter, ein paar Nüsse, eine Melone. So sah es in den Häusern der Israeliten aus. Sie hatten kein Fensterglas, sie hatten nur ganz winzige Öffnungen, die hat man aber nachts zugemacht, die Tür verriegelt und es war sehr miefig, sehr dunkel in den Häusern. Zum Teil lagen auch die Tiere noch mit da drin und das einzige Licht, die einzige Lichtquelle war ein kleines Öllämpchen. Und das stellte man nachts in die Fensteröffnung, nur in diese Wandnische, und man hütete dieses Feuer. Denn das war dann morgens wieder die Grundlage, um das Herdfeuer anzuzünden oder in Gang zu setzen. Das war das Licht, das Lämpchen. Und das durfte nicht ausgehen. Das war eine mittelmäßige Katastrophe, wenn es ausging. Denn da musstest du da über den Ochsen steigen oder über deine Ehefrau, nicht auf sie drauftreten, dich da zur Fensterbank hangeln, das Lämpchen nehmen und dann zum Nachbarhaus gehen, da klopfen. Entschuldigung, uns ist leider die Lampe ausgegangen. Kann ich bei euch wieder anstecken? Und dann hast du das Licht wieder nach Hause getragen. Und unterwegs bist du vielleicht noch in den Graben gefallen oder über eine Hake. Also das Lichtchen, das war elementar und das musste man irgendwie im Gang halten. Und wenn es nur ein glimmender Docht war, aber es musste irgendwie am Brennen bleiben. Und im ganzen Haus roch es sehr rosig nach Olivenöl. Und deshalb können wir vielleicht auch besser verstehen, das Gleichnis in Lukas 15, als diese Frau eine ihrer Drachmen, eine ihrer Münzen verloren hat und es kullert ihr da auf dem Boden. Da macht sie nicht mal eben die Halogens und die LEDs alle an, sondern sie nimmt eine Lampe, ein Lämpchen und durchsucht das Haus. Aber das war mühsam, weil man hat nur so einen ganz kleinen Lichtschein um sich und nicht mehr. Und dann suchte sie da, ey, wo ist das hingefallen, in welche Ritze? Und das meint ja der Psalmist, wenn er sagt, dein Wort ist mir diese Lampe. Das ist mir mein einziger Orientierungspunkt in der Finsternis. Ich wüsste ja gar nicht, wie ich anders mich orientieren sollte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und genauso ist es auch heute noch. Wir leben in einer sehr illuminierten Welt. Nachts wird es gar nicht mehr dunkel. Man muss schon nach Grönland fahren, um mal die Sterne wieder zu sehen. Aber um uns ist es Nacht. Und wir sind unterwegs. Wir sind nämlich unterwegs auf einer Lebensreise zu unserem Ziel. Und für diese Reise brauchen wir ein Licht für unseren Fuß, dass wir uns nicht anstoßen. Wir brauchen Orientierung. In Johannes 11 sagte Jesus, Johannes 11, Vers 9. Sind der Stunden des Tages nicht 12? Das hat sich zum Glück noch nicht geändert. Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, dann stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. In uns selbst ist kein Licht. Keiner von uns ist so heller, dass er selber alles blickt. Wir haben auch in uns selber keine Erleuchtung. In den Menschen ist kein Licht. Auch nicht in der Esoterik, auch nicht im Okkultismus gehen uns irgendwie die Lampen auf. Jesus sagt, wenn du alleine läufst, du bleibst in der Finsternis, es ist dunkel. Meine Schwiegermutter wohnt in Düsseldorf, die lag nachts neben ihrem Mann im Ehebett und wollte mal eben auf Toilette, wollte ihren Mann aber nicht stören und ließ das Nachtlämpchen aus. Und dann ging sie wie gewohnt am Bettende entlang, in den Flur, wollte einen Lichttaster anmachen, dachte, ach nee, komm, ich lasse meinen Mann schlafen, störe den nicht, will weitergehen zum Bad, hat aber so leicht den Kurs verloren, ging so 3 Grad mehr nach rechts als sonst und trat genau auf den Treppenabsatz. Und dann wurde der Jürgen doch wach. Rumpel die Polter, Marianne flog die Treppe runter und hat sich übel den Arm gebrochen, weil in uns ist kein Licht, im Dunkeln sind wir aufgeschmissen. Außer vielleicht sehr trainierte Blinde wie unser Burkhard. Und dafür brauchen wir auch heute Gottes Wort. Und hier sagt der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Das ist so ein typischer hebräischer Parallelismus, dass ein Sachverhalt in 2 Sätzen gesagt wird. So ungefähr, das Fenster sorgt für Licht, die Scheibe für Helligkeit. Aber hier steckt mehr drin und das möchte ich euch mal zeigen. Denn Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte, sehr individuell. Für mich, für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ein Orientierungspunkt in der Ferne für meine Lebensführung, für meinen Weg. Der Fuß ganz nah, mein Öllämpchen, das wirft nur einen Schein von vielleicht 2 Metern um mich rum. Das ist mir Gottes Wort, für mich individuell, meine Orientierung. Aber es ist aber auch wie ein Leuchtturm ganz weit weg, was mir zeigt, da geht die Reise lang. Das ist mein Lebensziel. Also für meinen Lebensstil und auch für mein Lebensziel. Gib mir die Bibel Licht. Ganz praktisch, Sprüche 6, Vers 23. Denn das Gebot ist eine Leuchte, die Belehrung ein Licht und die Zurechtweisungen der Zucht sind der Weg des Lebens. Aber auch, und da werden wir gleich noch was zu hören, auch prophetisch. Also ganz praktisch ist mir die Bibel ein Leitstern, aber auch prophetisch, weil sie mir zeigt, was die Zukunft bereithält. Dein Wort ist Leuchte für meinen Fuß. Das zeigt direkt auf meine Füße. Für meinen Fuß ist da Licht. Aber es ist auch ein Licht für meinen Weg. Für die Route, die noch vor mir liegt. Und dazu möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Ist die Bibel das tatsächlich für dich? Heißt das, wenn du die Bibel liest, dass du dir täglich bei dem lebendigen Gott Rat holst? Herr, rede zu mir. Rede, dein Knecht hört. Wir hatten mal eine Freizeit bei uns, da habe ich den jungen Leuten gesagt, macht das doch so, schreibt vorne in eure Bibel rein, rede, Herr, dein Knecht hört. 1. Samuel, wo steht's? Nachher kam meine 8-jährige Tochter auf mich zu und sagt, Papa, das fand ich blöd. Dein Knecht hört. Ich habe mir reingeschrieben, ich bin deine Magd, Herr, es geschehe dein Wille. Wurde dir die Bibel jemals zu einem konkreten Wegweiser? Kennst du das? Dass du die Bibel liest und Gott redet zu dir? Das möchte ich von dir haben. Ich möchte euch was Persönliches mitteilen. Seit 15 Jahren haben wir in Schoppen eine Leiterschaft, 2 Älteste und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs. Das sind junge Brüder, die wurden einfach aufgefordert, kommt, helft uns doch in der Arbeit an der Gemeinde, in der Leitung, im Hüten der Herde. Aber ich war einer von diesen Helfern, Aber ich habe mich nie getraut, den Ältestendienst wirklich zu erfüllen, weil ich dachte, das geht gar nicht. Ich mache ja Freizeitarbeit und bin unterwegs, habe eine Familie, ich habe noch einen Job, ich arbeite als Grafiker. Ich kann überhaupt dieser Aufgabe gar nicht genügend nachkommen. Aber jetzt war nochmal konkret die Frage, weil wir unsere Gemeinde teilen wollen. Andreas, bist du nicht bereit, Ältester zu werden? Und dann hat Gott zu mir geredet durch einen kuriosen Vers. Sprüche 27, Vers 23. Kümmere dich wohl um das Aussehen deines Kleinviehs. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden. Bingo! Auf die Herden? Geht das auch? Kann man Hirte sein über Herden? Freizeitarbeit und Gemeinde? Für mich war das die Antwort. Ja, offensichtlich möchte Gott, dass ich Freizeitarbeit mache und in der Gemeinde auch verantwortlicher mitarbeite. Und das hat mich sehr getröstet, dass das geht. Letztes Jahr Heiligabend hat unsere Tochter ein Baby bekommen, den kleinen Oscar. Und sie kamen sehr beseligt aus der Entbindungsklinik nach Hause. Alles ist gut gelaufen, gesundes Baby. Und sie kommen nach Hause. Und ihr kennt das ja, Frauen haben nach der Geburt so einen Nestbautrieb oder schon Wochen vorher. Ja, wäre ein bisschen zu spät danach. Und unsere Tochter kommt nach Hause mit dem Baby und da liegt da ein Brief. Kündigung der Wohnung. Ausziehen, schnellstmöglich, Eigenbedarf. In Köln. Und sie waren völlig erschüttert. Meine Tochter hat echt so bitter geweint, sagt, Papa, die werfen uns hier aus der Wohnung, ich weiß gar nicht warum und wie sollen wir hier was finden, ist alles so teuer, Köln ist völlig überlaufen. Aber dann haben sie auf ihre Geburtsanzeige einen Vers geschrieben, habe ich mir irgendwo notiert, ich weiß gar nicht. Steht mein Haus nicht fest bei dem Herrn und wird er nicht alles gedeihen lassen, was dir zum Wohlgefallen dient? Irgendwo in Samuel. Steht mein Haus nicht fest bei dem Herrn? Sie haben einfach im Glauben diesen Vers draufgesetzt. Und Gott hat ihnen wirklich in kurzer Zeit eine noch schönere Wohnung geschenkt. Und ihre erste war wirklich schon entzückend. Sie waren wirklich getrost, genau durch dieses Wort. Oder ich kenne einen Augenarzt, er hat eine Schwiegermutter am Bodensee, die war stark dement und unglaublich pflegebedürftig. Aber sie wollte partout nicht irgendwo anders hin. Sie wollte in ihrer alten, angestammten Heimat bleiben. Und das Ehepaar war sich unschlüssig. Können wir unsere Mama verpflanzen? Können wir sie mitnehmen nach NRW? Und dann lasen sie Jeremia 22. Jetzt müssen die Theologen mal weghören. Jeremia 22, Vers 26. Das war an dem Tag in ihrer Tageslese dran. Ich werde dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land schleudern, wo ihr nicht geboren seid. Und da selbst werdet ihr sterben. Und dann sagt er, wir müssen die Mama mitnehmen nach NRW. Die wird wohl in NRW sterben und nicht in Baden-Württemberg. Ich wünsche dir, dass die Bibel auch so ein Licht für deinen Fuß ist, für deinen nächsten Schritt, dass du es erlebst, Gott redet. Lies so die Bibel, Herr, rede zu mir und zeig mir meinen nächsten Schritt. Und zweifle nie in der Finsternis an, was Gott dir im Licht gesagt hat. Zweifle nie in der Finsternis an, was Gott dir im Licht sagte. Weil es kommen immer wieder Stunden des Zweifelns, auch bei mir, der Verunsicherung, der Frustration. Und dann schreib es dir auf. Mach dir Notizen zu deiner stillen Zeit. Halte fest, was Gott dir im Licht sagte. Das ist das eine, Licht für meinen Fuß. Aber Gottes Wort hält noch viel mehr bereit. Nicht nur meine persönliche Navigation, sondern wir sind auf der Durchreise Richtung Ewigkeit. Wir müssen durch eine finstere Welt. Und jetzt wird unser Blick vom Fuß emporgehoben auf den Weg. Und wir schauen, boah, aha, in die Ferne. Da ist ein Silberstreif am Horizont. Da ist ein Licht für meinen Weg. Wegweisende Worte in der Bibel, auch gerade was die Zukunft angeht. Und dazu 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohltut, wie auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Petrus sagt, dieses Buch, diese Weissagungen, das Alte Testament, das Neue Testament, das ist für uns eine Lampe an finsterem Ort, ein Orientierungspunkt, weil es wie ein Spotlight uns zeigt, schaut mal, da geht's lang. Und was die Zukunft angeht, sind viele so ratlos, so hoffnungslos, so orientierungslos. Was wird mit Nordkorea? Was wird mit Donald Trump? Was macht Putin? Was braut sich da gerade zusammen im Nahen Osten? Was wird Israel demnächst für eine Rolle spielen, wenn jetzt der Atomvertrag vielleicht fällt? Alles ein Wahnsinn, eine Unwägbarkeit. Aber wir Christen, wir sind Hoffnungsträger, weil wir haben schon den Endzeitfahrplan hier in der Bibel drin. Wir dürfen wissen, was kommt, in groben Zügen. Wir haben einen Lampenschein. Der Lieblingsvers von der Bertha Isselmann, von der ich gestern erzählte, diese wuchtige Frau aus Kreuztal, die sagte, lieber ein voller, überfließender Eierbecher als ein halbvoller Eimer. Ihr Lieblingsvers der Bibel war Sprüche 13, Vers 9. Sprüche 13, Vers 9, das war ihr Lebensmotto. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, hat sie ja immer gerufen. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Das sollte uns eigentlich auszeichnen. Wir sind nicht irgendwelche Endzeitpessimisten, sondern wir Christen, wir haben eine berechtigte Hoffnung. Wir wissen, was kommt, nämlich unser Herr. Aber ich möchte auch noch etwas sagen zu dem Vers 2. Timotheus 3, Vers 16, ist, glaube ich. Nee, wo ist es? Das Wort Gottes ist nützlich zur Belehrung. 1. Timotheus 3, Vers 16, danke. Bitte? War doch? Habe ich mich verblättert? Ja, 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da sollten wir sehr ernst nehmen, was hier steht. Dort heißt es nämlich, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben worden und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet oder geschickt. Gott sagt, die Gesamtheit der Schrift, das alles ist von mir eingegeben, eingehaucht. Das trägt meinen Geist. Und das ist das Licht, was ich dir gegeben habe. Und die Bibel hat für dich eine mehrfache Funktion, nämlich, hier heißt es, sie ist gut zur Lehre. Ich lerne etwas. Ich erfasse was von Gott. Ich darf ihn erkennen. Aber leider ist es auch ganz oft nötig, dass uns die Bibel leuchtet zur Überführung. Das ist der zweite Schritt hier. Das heißt, dass Gott uns einen Spiegel vorhält und wir plötzlich unsere Fratze sehen. Es ist nicht nur eine neutrale Lehre, sondern es ist eine sehr persönliche Konfrontation. Andi, das stimmt bei dir aber noch nicht. Die Bibel will uns auch überführen. Überführen, das war wahrscheinlich das Tagesgeschäft hier von Axel, früher im Polizeidienst. Einen Täter überführen, Ja, Beweismittel liefern. Aber dann kommt der dritte Schritt. Gottes Wort ist auch zu unserer Zurechtweisung gegeben. Gott schraubt unter den Spiegel auch ein Waschbecken an. Er möchte, dass wir wieder zurechtkommen und dass wir, wo wir falsch liegen, wieder auf die richtige Spur gesetzt werden. Da, wo wir von der Straße im Straßengraben gelandet sind, da hilft er uns auch wieder auf die richtige Wegstrecke. Und dann sagt Gott, guck mal, hier geht's lang, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, also reif, gottgemäß lebt. Ich möchte zum Schluss noch dieses Beispiel hier gebrauchen. Das Heerlager Israels. Abertausende, Hunderttausende, wahrscheinlich waren es sogar Millionen, die dort kämpften in den Ebenen, in der Wüste Sinai, aber auch später in den Ebenen Moabs, bis sie das Land einnehmen konnten. Und jetzt sind wir schon 40 Jahre nach dem Aufbruch in diesem Lager. Alle, fast alle, die aufgebrochen waren, sind schon längst tot. Es ist schon die Nachfolgegeneration. Die kennen gar nichts anderes als Camping. Und dieses Volk soll jetzt nach Jericho oder in das verheißene Land. Aber dort passiert eine Panne in Josua, Kapitel 7. Josua 7, nämlich, da gibt es einen gewissen Achan, der denkt sich, also wir haben jetzt echt ziemlich lang primitiv gelebt. Immer dieselben Klamotten hier, diese khakifarbene Campingausrüstung. Und dann beim Plündern von Jericho, da kommt er auf die Idee, von dem Banngut sich ein paar schillernde Gewänder auf die Seite zu tun und ein bisschen Edelmetall und das in seinem Zelt zu verscharren. Wofür eigentlich? Was kann man damit anfangen? Klamotten, die irgendwo im Sand verbuddelt sind? Und wie wäre er wohl aufgefallen als ein Paradiesvogel unter all diesen Wüstlingen mit diesen bunten Kleidern, aber hat es trotzdem gemacht? Und er denkt, das merkt sowieso keiner. Es liegt sicher unter seinem Zeltboden. Aber dann kommt das Wort Gottes. Und es behandelt ihn praktisch genau in diesem Stil. Er wird belehrt, er wird überführt, er wird zurechtgebracht. Das wollte ich euch hier mal demonstrieren. Der Achan denkt sich, bei so vielen Millionen Leuten, niemals wird das einer rausfinden, dass ich das war. Also ich traue ja Mose schon einiges zu, aber das bestimmt nicht. Es ist ja im Zeltboden versteckt, es war auch keiner hier, nicht mal meine eigenen Angehörigen oder ich weiß nicht, ob sie dabei waren. Aber dann fällt das los und dann kommt heraus, es ist passiert im Stamm Juda. Ha? Okay, muss der Stamm Juda irgendwie vortreten und dann wird das Los nochmal geworfen und heißt es, es war die Familie der Sachita. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wie der Achan sich denkt, jetzt zieht die Schlinge aber schon ein bisschen zu. Ja, das sind jetzt nur noch so 27 oder was weiß ich, 58 Leute, wie viele, keine Ahnung. Aber er hält die Klappe. Er lässt sich nicht überführen, er lässt sich nicht zurechtbringen, sondern er schweigt. Und nochmal wird das losgeworfen und dann ist es das Haus des Sabdi. Erst hat Achan nur gewartet, dann hat er nur geschwiegen und dann war er schon verstockt. Und dann, nehme ich an, dann war er erstarrt. Als die vierte Stufe kommt, als das Los nochmal geworfen wird und dann heißt es, Achan. Und es ist zu spät für eine Reue, für eine Umkehr. Gott hat ihn komplett fokussiert und entlarvt. Und ihm wird noch gesagt, mein Sohn, gib Gott die Ehre. Leg ein Bekenntnis ab. Teile mit, was du getan hast. Verhehle es nicht. Aber es war zu spät, weil er die Schritte davor alle unterschlagen hat. Er hätte schon beim allerersten Los, oder als es hieß, was ist hier los, warum können wir nicht mehr siegen? Schon da hätte er sagen können, ich habe Dreck am Stecken, ich war das. Tut mir leid, bitte. Ich habe einen riesen Fehler gemacht und Gott wäre gnädig gewesen. Bitte lasst euch von dem Licht, was euch die Bibel gibt, sofort überführen. Werdet nicht verstockt, sondern wenn ihr was versteht, dann tut es. Ich finde es so schön von Gott, ausgerechnet Jericho, diese Stadt, die erste, sagt er, bitte, ehrt mich mit euren Erstlingen, nehmt euch nichts davon, lasst das Banngut sein. Und ich verspreche euch, alle anderen Städte dürft ihr plündern nach Herzenslust, das ist alles für euch bereit, haben die Kanaaniter für euch zusammengetragen. Wenn ihr mir nur die Erstlinge gebt, ich will euch mit allem anderen segnen, glaubt doch nur. Und Achan hatte diesen Glauben nicht. Er nahm sich von dem Banngut. Und wenn auch du bereit bist, Gott mit deinen Erstlingen zu ehren, wenn du sagst, Herr, wirklich das Beste meines Lebens soll dir gehören und ich weiß, du bist kein harter Herr, sondern du bist ein liebender Vater, du wirst mich segnen. Probiert es aus. Ehrt Gott mit euren Erstlingen und er wird euch segnen. Amen.